Familie Lehmann macht heute wieder mal einen Ausflug. Die Eltern, der Peter und Katrin Lehmann, zusammen mit ihren Kindern. Der Elena, die 15 ist, und der Manuel, der 12 ist. Sie sind auf den Spuren vom Ittinger Sturm. Heute treffen wir sie auf dem Weg zu den Kirchenausbaumen an.
Wandern ist zwar nicht gerade meine Lieblingsbeschäftigung, aber ich muss zugeben, die Stationen vom Ittinger Sturm sind bis jetzt noch recht spannend.
Du, Mami, wer hat denn jeweils die Schauspieler organisiert? Das ist sicher nur teuer, wenn jeder den ganzen Tag dort stehen müsste und warten, bis jemand vorbeikommt.
Nein, Elena, das sind keine Schauspieler. Ich weiss auch nicht, wie das geht. Aber das sind tatsächlich Leute aus der damaligen Zeit, eben richtige Zeitreisende.
Da bin ich mir nicht so sicher. Da ist sicher irgendein Trick dabei. Ihr wollt uns einfach zum Wandern animieren. Stimmt's oder habe ich recht?
Elena, ich gebe dir mein Ehrenwort. Das ist sicher kein fauler Trick.
Das werden wir ja gerade sehen. Da vorne ist die Kille von Nussbaumen. Und tatsächlich? Wenn mich nicht alles täuscht, steht dort wieder so eine komische alte Person vor der Kille.
Ja, grüezi. Ich bin der Burkhard Rüttimann. Vor 500 Jahren bin ich einmal der Untervogt von Nussbaumen. Das ist schon lange her. Aber jetzt habe ich gedacht, ich komme mal schauen, wie es 500 Jahre nach dem Ittinger Sturm zu Nussbaumen aussieht. Aber sagt, wie heisst ihr denn?
Wir heissen Lehmann. Das ist meine Frau Katrin, unsere Kinder Elena und Manuel. Und ich bin der Peter.
Du, Burkhard, jetzt erzähl uns vom Ittinger Sturm. Du bist doch auch an vorderster Front dabei gewesen. Wenn ich recht informiert bin, dann haben sie dich schliesslich dafür verantwortlich gemacht und geköpft. Das ist wirklich schlimm. Wie hat es denn überhaupt so weit kommen können?
Das ist wirklich eine sehr dramatische Zeit gewesen. Angefangen hat eigentlich alles mit meiner Freundschaft mit dem Hans Wirth von Stamme. Er war dort Untervogt gewesen. Wir haben uns am Markt von Stein am Rhein kennengelernt und wir sind uns sofort gegenseitig sympathisch gewesen. Er ist zwar 15 Jahre älter gewesen als ich, aber er hat sich nie als etwas Besseres oder Höheres aufgespielt. Für alle war er da. Sein Haus war gleichzeitig wie ein Wirtshaus, ein Spital und ein Kloster. Einheimische Fremde waren willkommen. Am Sonntag bin ich ihn mit meiner Familie öppe besuchen. Und als die Nussbaumen einen neuen Untervogt besucht haben, da hat er mich beim Vogt, der Stadtherr von Zürich, dafür vorgeschlagen. Und auf seine Empfehlung hin haben sie mich dann tatsächlich genommen. Ich war froh um seinen Rat. Wir haben immer wieder über unsere speziellen Fälle können miteinander austauschen. Es gibt halt in jedem Dorf so Querulanten und Störenfried. Man kennt ja so seine Pappenheimer.
Aber ihr habt ja nicht nur politisiert, oder?
Nein, wir haben auch viel über Veränderungen in der Kirche geredet. Der Hans war ein tiefgläubiger Mensch, so wie es auch seine Frau, Anna. Er hat immer wieder gesagt, die Kirche sollte Menschen trösten und stärken, nicht ihnen noch zusätzlich Angst vor der Hölle machen. Das Leben ist ja so schon genug schwer. Die Kirche soll ihr Geld für die Armen einsetzen. Das Einkommen aus den Freunden, aus den Bauernhöfen, der Kirche gehören, soll nicht nur dem Pfarrer zugute kommen, sondern auch den Armen. Der Priester von Stamme, Adam Moser, war da ein ganz schlechtes Beispiel gewesen. Er hat vor allem in eigenen Sack gewirtschaftet. Da ist den Leuten zu aufgestossen. Und wenn man beichten wollte, dann musste man ihm zuerst etwas zahlen.
Gell, der Zwingli, der hat ja in Zürich angefangen, das Evangelium zu predigen. Wie war denn das bei euch auf dem Land aussen?
Ja, auch bei uns ist das Evangelium verkündet worden. Aber die neuen Pfarrer haben mich nicht alle überzeugt. Die beiden Söhne vom Hans Wirth, der Johannes und der Adrian, die schon. Auch am Hans Öchsli von Burg habe ich gern zugelassen. Aber der Erasmus Schmid von Stein am Rhein, der war mir zu extrem gewesen. So richtig fanatisch. Ich bin mal zu ihm zu Predigt auf Stein. Mit seiner lauten und eindringlichen Stimme hat er predigt. Alle Leute sind ihm an den Lippen gehangen. Mit seinen Händen hat er wild herumgefuchtelt und immer wieder den Drohfinger in die Luft gestreckt. Er hat die Leute so richtig in den Bann ziehen. Was er über Jesus und den Glauben gesagt hat, war schon gut gewesen. Aber mir war es nicht ganz gehör gewesen. Als er dann beim Eitinger Sturm aufs Ross gehockt ist und die Leute mobilisiert hat, um den Hans Öchsli zu befreien, da hat er eine Mordaxt in die Luft geschwungen und gerufen, es sei ein heiliger Krieg. Man soll keine Rücksicht nehmen und niemand verschonen. Das hätte ja nicht können im Sinn von Jesus sein. Die Kirche muss sich verändern, aber gerade zum Krieg aufrufen, das kann es nicht sein.
Jetzt hast du aber einen Gump gemacht beim Erzählen, Burkhard. Warum haben die von Ausbaumen dann beim Eitinger Sturm mitgemacht?
Weil wir befürchtet haben, dass der Landvogt von Frauenfeld die neuen Brüche bei uns in der Kirche mit Gewalt abstellen wollte. Darum haben wir mit Stein am Rhein, Stammen und Walterlingen ein Abkommen geschlossen. Wir haben abgemacht, dass wir im Ernstfall einander beistehen würden.
Und der Fall ist dann tatsächlich schon ganz gleich eingetroffen?
Ja, genau. Am Montag, am 18. Juli, am Morgen früh, haben die Kirchenglocken von Stammen Sturm geläutet. Noch bevor die Stammer und die von Stein bei uns waren, habe ich unsere Leute schon zusammengerufen und sie gesammelt. Wir sind dann los und wollten die Knechte vom Landvogt einholen, wo der Pfarrer Öchsli zu Frauenfeld einlochen wollte. Das ist uns aber nicht gelungen. An der Tour unten haben wir gemerkt, dass wir zu spät sind. Und es sind immer mehr Leute zusammengeströmt. Bauern, Handwerker, Bürger. Weil sie Hunger hatten, sind sie dann zu den Kartuseitingen. Zuerst haben sie noch freundlich angeklopft. Aber weil sie so viel waren, haben die Kartuser nicht mehr nachmögen mit Brot verteilen. Der Wilhaufen hat angefangen, sich selber zu bedienen. Alles ist kurz und klein geschlagen worden. Das Ganze ist total aus dem Ruder gelaufen.
Und du, Burkhard? Hast du auch mitgemacht beim Zerstören?
Nein, ganz und gar nicht. Das war genau der Fanatismus, der nur kaputt macht und nichts aufbaut. Der Hans Wirth, seine Söhne und ich haben versucht, die aufgepeitschten Gemüter zu beruhigen. Wir haben zur Vernunft aufgerufen. Es hat nicht viel genützt. Die Leute, die uns gekannt haben, also die Stammer und Nussbaumer und die von den angrenzenden Dörfern, die haben auf uns gelassen. Die sind zur Arbeit mit dem Hans Wirth heim auf Stamme. Aber es hat eben noch viele andere gehabt, die zum Teil von weit her gekommen sind, die plündert und zerstört haben. Der Hans hat mich noch in den Weinkeller geschickt. Ich soll schauen, dass der Wildhaufen nicht noch die Böden von den Fässern ausschlägt, dass der ganze Wein ausläuft. Als ich in den Keller gekommen bin, sind schon 100 Leute am Saufen gewesen. Einer hatte ein Bierli und hat angefangen, auf ein Fass einzuschlagen. Ich bin dann auf ein Fass aufgestiegen und habe gerufen, «Hey, Männer, lasst mal, hört auf, es langt jetzt! Wir wollen uns nicht schuldig machen als Dieb und Zerstörer.» Aber ich bin nur ausgelacht und verhöhnt worden. Einer hat gerufen, «Wer ein Dieb, das sind Kartäuser, jedes Jahr muss ich den Zehnten von meinen Trauben abliefern. Ich hole mir ja nur zurück, was mir gehört.» Der andere, der das Bieli hatte, hat mir nur frech ins Gesicht gerindet und gesagt, «Hol dir doch mein Bieli, wenn du mich daran hindern willst, diesen erbärmlichen, versoffenen und im Reichtum schwelgenden Klosterbrüdern eins auszuwischen. Jetzt zeigen wir denen einmal, wer da der Meister ist. Nämlich mir Bauern.» Rausgeholt, fast den Boden ausgeschlagen. Der Kartäuser Wein ist in Strömen geflossen. Ich habe nur gesagt, ihr werdet das einmal noch bitter bereuen. Dann bin ich wieder rauf ins Freie. Ich sage euch, es hat mir so abgelöscht, wie sich die rasende Menge aufgeführt hat. Wie es alles sinnlos zusammengeschlagen haben. Wie es alles mitgenommen haben, was nicht niet und nagelfest war. Ich habe nichts mehr mit dem Ganzen zu tun haben. Und habe mich aus dem Staub gemacht.
Und für dich war es dann erledigt gewesen? Du hast ja nichts gestohlen oder kaputt gemacht.
Ja, das haben der Hans und seine Söhne und ich auch gedacht. Wir haben ja nicht mitgemacht, wo die Kartus plündert und abgebrannt worden ist. Aber die katholischen Orte in der Innerschweiz haben unbedingt gewollt, dass die Verantwortlichen bestraft werden. So haben uns die Herren der Stadt Zürich verhaften lassen. Der Pfarrer Erasmus Schmid, was das Volk so angeheizt hat, der hat sich noch rechtzeitig in Sicherheit gebracht und ist geflüchtet. Aber wir haben ja ein reines Gewissen gehabt und sind bereit, uns vor Gericht zu verantworten.
Die haben da ja nichts nachweisen, oder?
Nein. Sogar der Prior von der Kathaus hat schriftlich bestätigt, dass wir mit dem Brand nichts zu tun haben. Aber die katholischen Orte haben uns zu Baden an der Tagsatzung vor Gericht gestellt. Sie haben uns nicht wegen dem Ittinger Sturm verurteilt, sondern weil wir die Bilder der Heiligen aus den Kirchen rausgenommen und verbrennt haben. Sie haben an uns ein Exempel statuieren. Sie wollten, dass sich der neue Glaube, die Reformation, nicht weiter ausbreitet im Thurgau. Und dafür haben sie Opfer gebraucht. Das haben wir unterschätzt.
Wie ist denn das Verfahren gelaufen?
Dazumal hast du als Anklagter keine faire Chance gehabt. Wir sind verhört worden. Der Scharfrichter war sogar dabei gewesen. Der Vater Wirt und der Johannes und der Adrian sind grauenhaft misshandelt und gefoltert worden. Ich habe ihre Schreie bis in meine Zelle gehört. Das ist mir durch Mark und Bein. Die Richter haben irgendwelche absurde Behauptungen aufgestellt und haben dann wollen aus dem Mann ein Geständnis herauspressen. Die sind aber standhaft bei den Worten geblieben. Wie es das geschafft haben, ist mir schleierhaft. An selben Tag war es dann schon spät gewesen und ich bin nur noch kurz verhört worden. 2 Wochen später bin ich dann aber auch ans Seil gekommen. Meine Hände sind auf dem Rücken zusammengebunden worden. Dann haben sie ein Seil durchgeschlauft und mich draufgezogen. Ich sage euch, der Schmerz in den Schultern war unerträglich. Es hat mich fast verrissen. Ich weiss nicht mehr, wie lange es gedauert hat. Sie haben mir vorgeworfen, ich hätte Knecht gezwungen, beim Ittinger Sturm mitzumachen, obwohl sie nicht hätten wollen mitkommen. Aber ich habe dann gesagt, dass ich die Knecht nur daran erinnert habe, dass wir uns verpflichtet haben, den Stammer und den Steiner gegenseitig beizustehen. Dass wir das zusammen beschlossen haben, mit dem Schwur besiegelt haben.
Das hat dann aber auch nichts mehr genützt, nehme ich an.
Ja, leider. Der Hans Wirt, der ältere Sohn Johannes und ich sind zum Tod verurteilt worden. Aus lauter Gnade, wie man gesagt hat. Sind wir nicht verbrennt worden, wie sich das für Ketzer dort mal gehört hat, sondern man hat uns geköpft. Der jüngere Sohn von Hans, der Adrian, der Hans Freilo.
Das ist ja wahnsinnig, wenn man sich das vorstellt. Wie hast du denn das erlebt?
Wie durch einen Schleier habe ich das alles wahrgenommen. Die Verlesung vom Urteil. Das Abführen auf den Richtplatz, auf der anderen Seite der Limmat. Die johlende, gaffende Menge. Der Hans hat sich noch gegen Unwahrheiten gewehrt, die im Urteil gestanden sind. Der Hans, aufrichtig bis zum Letzten. Der Johannes hat ihn und mich ermutigt, im Glauben standhaft zu bleiben. Ja. Und dann sind auch noch Priester gekommen, wo sie die Beichte abnehmen und sie zum katholischen Glauben zurückholen. Wir sollen Maria anrufen und unser Heil beim Heer von der Heiligen suchen. Ist doch lächerlich. Wie kann man zu einem Glauben zurückkehren, der fähig ist, uns so ungerecht zu behandeln? Ich habe mich in den Tod geschickt, im Vertrauen auf die Güte vom himmlischen Vater. Und auf Gnade und auf das Erbarmen von Jesus Christus. Still habe ich für mich, unser Vater, gebetet. Zuerst sind der Hans und der Johannes hingerichtet worden. Ich habe noch nie vorher eine Hinrichtung miterlebt. Der Henker hat gesagt, ich soll abknüllen. Dann hat er mit seinem Schwert ausgeholt. Und dann bin ich auf einmal wie in einer anderen Welt gewesen. Es war hell. Strahlendes Licht. Es war ganz anders, als die Pfarrer das früher predigt haben, mit Höllenqualen und Fegefeuern. Es war einfach nur schön. Und ich habe gespürt, wie alles Schwere, der Schmerz von mir abgefallen sind. Ich habe mich aufgehoben gefühlt, wie der arme Lazarus im Schoß von Gott.
Danke, Burkhard, dass du uns das erzählt hast. Bis im Tod sind ihr eurem Glauben treu geblieben. Ich glaube, ich könnte das nicht.
Liebe Kathrin, ich hätte mir das vorher auch nicht vorstellen können. Aber ich habe einfach nur auf Jesus geschaut. Ich habe den Menschen das vergeben, was sie mir angetan haben. Und dann ist mir die Kraft geschenkt worden. Ich hätte das selber, aus mir heraus, auch nicht können.
Ja, das nehme ich mit. Ich will versuchen, darauf zu vertrauen, dass mir Gott im richtigen Moment die nötige Kraft schenkt, für das einzustehen, was gerade wichtig ist.